Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Ist die Vertrauensfrage von Donald Tusk in Polen ein Alarmsignal? Wer hielt die Rede beim Berliner Poesiefestival und wie viele Hauptstraßen hat Deutschland? Themen dieser Stunde. 11. Juni. Das ist der Tag, an dem Polens Regierungschef Donald Tusk dem Parlament die Frage stellen wird: Wollt ihr mich noch? Tusk hatte die Vertrauensabstimmung gleich nach der äußerst knappen Wahl des rechtskonservativen PiS-Kandidaten Karol Nawrocki zum neuen Staatspräsidenten aufs Tapet gehoben. Heute ist das Datum verkündet worden. Am Telefon ist die Publizistin Jagoda Marinic, die für Arte im letzten Jahr in Polen war und den Film Nice to Meet You gemacht hat. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Halten Sie es für richtig oder falsch, dass Tusk die Vertrauensfrage stellt?
Oh, schwierige Frage, richtig oder falsch. Ich halte es für strategisch klug. Ich halte es natürlich erstmal für erschreckend, weil man einerseits denkt, er soll doch jetzt irgendwie gesicherte Machtverhältnisse nicht in Frage stellen. Aber ich finde strategisch, als jemand, der Politik beobachtet, angesichts eben dessen, wie ich das Land letztes Jahr erlebt habe, Sie sprachen ja auch von dem Dokumentarfilm, es ist wirklich ein tief gespaltenes Land, finde ich diese Entscheidung richtig.
Das heißt, es ist für Sie überhaupt nicht riskant, gegen die Macht von Nawrocki die Vertrauensfrage zu stellen, um erstens die Koalitionsreihen zu schließen, die Rechtsstaatlichkeit, die unter der PiS ja bekanntlich sehr gelitten hat, wiederherzustellen und auch noch der EU zu zeigen, dass der Pflock richtig eingeschlagen ist. Das alles droht für Sie nicht unter Umständen verloren zu gehen?
Naja, sehen Sie, ein Grund, warum jemand aus seinem Lager schlecht abgeschnitten hat, war ja der, dass sie nicht die Reform vorangebracht haben, die sie wollten. Das heißt, die Mobilisierung im Eigenlager war auch sehr schwierig. Natürlich klingt das so, wie wenn Sie das sagen, dass ich gegen Dinge wäre, die eigentlich jeder von uns aus will. Nun betrachtet man das Gesamtbild, stehen wir an dem Punkt, wo er eine relativ knappe Mehrheit hat, eine Regierungskoalition, innerhalb derer es auch noch Abweichler geben kann. Mhm. Und er hat entscheidende Reformen nicht vorangebracht. Das heißt, wenn er jetzt kämpfen will, wenn er jetzt in diesem Polen noch was voranbringen will, dann muss er in seinen eigenen Reihen, denke ich, Geschlossenheit herstellen. Dann muss er irgendwie zeigen, wir müssen es jetzt ernst meinen. Wir müssen auch jetzt diesem neuen Präsidenten zeigen, dass er nicht weitermachen kann wie Duda. Wir müssen eine Macht sein in diesem Land. Und Demokratie heißt für mich, ich kämpfe für meine Ideen. Demokratie heißt aber auch, Sie sagen gerade, er riskiert. Demokratie ist das Risiko. Es ist Teil der Würde der Demokratie, dass man verlieren kann. Das macht es eigentlich aus. Und das macht ihn aus meiner Sicht im Moment gerade zu einem glaubwürdigen Machthaber, der eben nicht autoritär denken will, sondern er möchte mobilisieren und die Menschen, die für seinen Kurs sind, deutlich hinter sich bringen und zeigen, jetzt geht's um alles.
Sie gehen auch davon aus, dass seine Bürgerkoalitionäre an seiner Seite stehen werden. Und heute hat er ja schon abgelehnt, was PiS-Chef Kaczynski zum Vorschlag gemacht hat, nämlich eine Übergangsregierung. Also, dass sie an seiner Seite stehen und womöglich mit Forderungen an ihren Regierungschef diese Koalition weiterführen werden zum Wohle des Landes.
Ich möchte Ihnen nochmal beschreiben, wie das war, als ich in Polen war. Und da waren Frauen, die ich getroffen habe, die waren Teil dieser feministischen Bewegung, die PiS letztlich auch mit abwählen geholfen hat. Diese Frauen standen da und als ich gesagt habe, was macht ihr denn, wenn die PiS wieder an die Macht kommt? Dann sagten die, ja, mag sein, sie kommen irgendwann wieder, aber auch dann sind wir da. Und wir haben die entscheidende demokratische Erfahrung gemacht, dass unsere Arbeit als Demokratinnen, als Bürgerinnen, als mobilisierende Macht hier etwas zu sagen hat in der Demokratie. Das heißt, es gibt dieses Lager. Aber eine Szene später treffe ich eine Frau, die steht an der Zuckermaschine und sagt, sie fände diese ganze Frauenrechtsdebatte furchtbar. Sie fände auch die Rechte für Abtreibung furchtbar. Sie möchte ein konservatives Polen. Und das ist wirklich 50-50. Und ich glaube, dass Tusk weiß, wie es in diesem Land ist. Und wenn er das jetzt nicht wieder zu einem Sieg macht, dann wird er permanentes Hin und Her haben. Und was passieren kann, ist, dass er dann in 2 Jahren, weil er keine Reform voranbringt, garantiert verlieren wird, weil dieses Land unzufrieden ist. Er wird garantiert verlieren und dann hat sozusagen die Rechte wieder die Mehrheiten so, dass sie komplett durchmarschieren könnte und wirklich radikal antieuropäische Politik machen könnte. Das heißt, es klingt vielleicht, als würde er etwas riskieren, tut er am Ende auch. Aber am Ende ist es fast, als hätte er noch das Vertrauen in die Mobilisierungsmöglichkeiten seiner Wählerinnen und Wähler und auch des Parlaments, die irgendwie hinter ihm stehen können, dass er sagt, wir können diesen Kurs gehen und das Land weiter in einen liberal-konservativeren Weg gehen. Ich glaube, es ist wichtig, damit er nicht die nächsten 2 Jahre letztlich nur die Blockadestrategie von Duda weiter fortsetzen muss, nur eben mit einem anderen Gesicht an dieser Stelle und immer noch Kaczynski von anderer Seite versucht, eben solche Regierungsfantasien, die ja letztlich schon eine Vorstufe sind von Entmachtung der demokratisch gewählten Regierung, über sich ergehen lassen zu müssen. Wenn er kämpfen will, wenn er das Land weiterbringen will, dann glaube ich, gehört es zur Demokratie durchaus zu sagen, stellt euch jetzt nochmal zusammen und macht euch klar, worum es geht. Und es ist unsere Fantasie und die ist schon manchmal auch ein bisschen so ein latenter, autoritärer Wunsch zu sagen, wenn wir da jetzt die Macht nutzen, kriegen wir die anderen klein. Ist nicht so. Es geht um diese 50% in der Bevölkerung, die die anderen wählen. Und er will vielleicht gucken, dass er eine Glaubwürdigkeit hat, wenn er mal das Land die nächsten 2 Jahre führt, dass es wohin geht. Denn sonst könnte in 2 Jahren wirklich eine harte Rechnung kommen, die Polen und Europa teuer zu stehen kommt.
Wir haben es ja gerade in Deutschland selbst erlebt. Olaf Scholz hatte die Vertrauensfrage gestellt, Emmanuel Macron hatte die Vertrauensfrage gestellt. Ich habe mich heute gefragt, Vertrauen in diesem Haifischbeckenpolitik, wie ist es damit eigentlich inzwischen bestellt?
Das ist gerade ein großes Wort für unsere Demokratien. Macron hat damals gewonnen, wenn man so will, Scholz hat verloren. Aber wenn Sie Vertrauen sagen, finde ich, dass Tusk mit diesem Risiko eigentlich genau das versucht, nämlich das Vertrauen wiederherzustellen. Dass nach so einem Wahlergebnis natürlich die Gegenseite immer sagen könnte, dem vertraut doch keiner mehr. Man sieht doch jetzt an den Wahlen, dass seine Politik jetzt schon gescheitert ist. Das heißt, letztlich möchte er mit diesem Akt dieses Vertrauen wiederherstellen und gerade in so einem gespaltenen Land und radikal gespalten auch in den Ansichten agieren. Und was mich fasziniert hat, ist, dass es eigentlich so ein Potenzial des proeuropäischen Denkens gibt in Polen. Das heißt, dass auch sehr viele Nationalisten immer sagen, wir sind Polen zuerst, aber zweitens auch Europäerinnen und Europäer. Also es gab auch einen patriotischen European Citizenship oder wie ich das nennen soll. Und ich vermute, dass er letztlich mit dieser Handlung dieses Vertrauen, das die Leute vielleicht ihm noch entgegenbringen wollen, sich zurückerobern möchte. Ich teile ihre Angst. Ich will nicht sagen, dass man nicht Angst hat, dass die Dinge instabiler werden. Aber die Idee, sie würden weniger stabil, wenn wir mit Gewalt Machtverhältnisse sichern und einfach sagen, wir gehen jetzt in so einen Pattkampf für die nächsten Jahre, das würde Polen oder Europa nicht voranbringen. Ich bin sehr überzeugt von Tusks Kampfeslust, weil ich die sehr demokratisch finde, weil sie eben das Scheitern mit einbezieht und weil bei mir das zumindest und ich glaube bei vielen anderen auch wieder das Vertrauen weckt. Erstens das Vertrauen, dass er denkt, er kann's. Das Vertrauen, dass er zeigen kann, meine Regierung steht trotz ihrer Diversität geschlossen hinter mir und wir werden es den anderen jetzt nicht leichter machen, im Gegenteil. Und ich glaube, alles andere wird auch eine fortwährende Qual die nächsten 2 Jahre, wenn er dieses Vertrauen jetzt nicht herstellt und vielleicht ist es insofern ehrlich zu sagen, an dem Punkt in der Demokratie stehen wir gerade und dann müssen wir gesellschaftlich gucken, warum die Menschen diese Antworten derzeit plausibler finden.
Ganz prinzipiell habe ich mich aber heute auch gefragt, ob man, weil Vertrauen in die Politik in vielen Ländern bei den Wählerinnen und Wählern so stark gesunken ist, dieses Vertrauen nochmal in ganz anderen, größeren Kontexten und vielleicht auch anderen Formen denken müsste. Denn in der Vertrauensfrage in demokratischen Staaten, in Rechtsstaaten, wird jeweils das Parlament gefragt, aber nicht mehr der Bürger. Der tritt dann an der Urne an, um die Parlamente und Staatsoberhäupter zu wählen.
Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich bin auch ganz dankbar für die Frage, weil das meinte ich auch mit der Beschreibung dieser feministischen Aktivistinnen, dass sie das Vertrauen hatten in ihre eigene Kraft als Bürgerin, auch in die Kraft der Zivilgesellschaft, dass sie verstanden haben, Demokratie ist nichts, was wir delegieren werden. Wir werden hier morgen wieder sitzen und demonstrieren und solche antifeministische oder queerfeindliche Politik bekämpfen mit demokratischen Mitteln. Und ich glaube, dass wir sozusagen diese Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger wieder zu glauben, dass es sich lohnt, sich in diesem demokratischen System einzubringen, dass das dringend notwendig ist. Und nicht nur, weil die Menschen erschöpft sind, weil sie überfordert sind und weil sie wirklich, glaube ich, auch seit Covid und seit vielen großen Krisen das Vertrauen ein Stück weit verloren haben. Dass ich wirklich denke, Partizipation, mehr Einbeziehung und wenn es Bürgerräte sind oder wie auch immer, dass wir ganz dringend brauchen, dass wir die Europäerinnen und Europäer wieder einbeziehen in Prozesse und das Vertrauen wieder verstärken, weil es ist eine Selbstlüge zu denken, wir können jetzt durch mächtige Träume die Rechten klein halten. Ich glaube, es geht wirklich darum, den Glauben an die Demokratie groß zu halten und nicht nur Rechte klein zu halten. Denn wenn wir an die Demokratie glauben, wenn wir uns für sie einsetzen, wenn wir unsere Kraft da reingeben, dann vitalisieren wir sie von innen heraus und dann wird es auch dann Rechtsextreme, Linksextreme oder Rechte oder welche Kräfte auch immer haben, aber sie wird in ihrer Mitte so stark sein, dass sie das halten kann. Und das ist in Europa derzeit oft nicht der Fall. Wir haben gar nicht über Niederlande gesprochen heute mit Wilders und was der plant. Ja. Also wir haben ein Europa, bei dem es sich wirklich lohnt, dieses Thema Vertrauen, wie Sie sagen, weit über die Parlamente hinaus wieder in die Gesellschaft zu tragen und die Bürgerinnen und Bürger Europas zu vitalisieren, sich in diese Demokratie einzumischen.
Sagt Jagoda Marinic, bevor Donald Tusk am 11. Juni die Vertrauensfrage im Sejm stellen wird. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch sehr.
Poesie, ist sie die kleine oder die große Schwester der Prosa? Für das Berliner Poesiefestival steht fest, sie ist die älteste Kulturtechnik der Menschheit. Die zweiwöchige Veranstaltung ist heute Abend von Claudia Rankin eröffnet worden. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat sich die Rede der US-Amerikanerin mit jamaikanischen Familienwurzeln angehört zunächst. Wie hat Caroline Emke Claudia Rankin vorgestellt?
Ja, sie hat eigentlich direkt erstmal mit was ganz anderem angefangen. Also sie hat eingeleitet mit den Worten Words work as a release, also als eine Entschuldigung oder als eine Entlastung eigentlich. Und dann hat sie kurz über dieses Thema reflektiert, ist dann aber erstmal auf den auf den Gaza-Konflikt gekommen und hat da sehr deutliche Worte gefunden und hat im Prinzip etwas vorweggenommen, oder sogar konterkariert, dazu kommen wir ja später, Claudia Rankin genau eigentlich nicht machen wollte. Sie hat eben das Wort Genozid in den Mund genommen und zum Ausdruck gebracht, während sie hier rede, stürbe sicher ein alter Mann. Sie wollte ganz bewusst von einem alten Mann sprechen, nicht von Kindern und Frauen, weil alte Männer in diesem Konflikt in ihren Augen oft zu kurz kommen und zu selten genannt werden. Und erst gegen Ende ihrer Rede kam sie dann tatsächlich auf Claudia Rankin selber und welche Bedeutung Claudia Rankin für sie hat. Aber damit war das auch wirklich ein sinnvoller Bogen, denn sie stellte in Aussicht, nachdem sie eigentlich darüber reflektiert hat, dass Worte schon gar nichts mehr nützen in dieser Situation, in dieser schlimmen Weltsituation. Aber in ihren Augen ist eben Claudia Rankin eine, die reparieren kann, die zerstörte Logik reparieren kann und die es wagt, etwas Neues zu schaffen. Also sie hat zum Ausdruck gebracht, dass sie sehr große Stücke auf Claudia Rankin hält. Natürlich.
Was für eine Überschrift hatte denn deren Rede? Worum ging's?
Die Überschrift lautete Schreiben als Sehen und sie begann mit Worten von Achille Mbembe, das ist ein kamerunischer Philosoph, der das Wort geprägt hat, vor dem Wort steht das Bild. Aber das hat sie sofort dann auch hinterfragt, weil die Frage ist heute in Zeiten von KI und Desinformation und so weiter, ist natürlich die große Frage, können wir den Bildern überhaupt noch trauen? Aber sie hat dann in ihrer gesamten Rede ist immer wieder zurückgekommen auf das Thema eben der Bilder und weil das ist ja im Prinzip auch der Inhalt von Gedichten, Bilder zu schaffen. Und besonders eindrucksvoll fand ich an einer Stelle, wie sie ein Bild gezeigt hat von sich und ihrer eigenen Tochter vor 20 Jahren, wie sie auf einer Schaukel nebeneinander schaukeln und sie darauf verweist, ja, dieses Bild, das ist jetzt auch ein Bild, was uns daran erinnert, dass es viele Mütter, Kinder gibt, Väter, die nicht mehr schaukeln können. Also sie hat vermieden, diese schrecklichen Bilder zu zeigen, also ihre Rede, dazu kommen wir gleich noch, war nämlich sehr, sehr politisch, sondern sie hat eben an diesem Bild eigentlich gezeigt, wie man sozusagen es ist auch ganz anders ausdrücken kann und damit eigentlich noch viel stärker, einen viel stärkeren Kontext schafft. Und das ist ja der Sinn auch von Gedichten. Im Prinzip auch in genau solchen abstrakter, oder was heißt denn, ein abstrakter ist es ja gar nicht, sondern die Dinge einfach zu, ja, in Bildern zu vermitteln und Assoziationen zu schaffen, Assoziationsräume.
Ich entnehme dem, was Sie bislang gesagt haben, dass die Botschaft durchaus sehr aktuelle Bezüge hatte und nicht nur allgemein sich um die Sprache und das Bild und das Schweigen dreht.
Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr aktuell. Sie hat, als es um die Bilder am Anfang ging, um Achil Mbembe, da hat sie ein sehr konkretes Bild erwähnt, nämlich das von den palästinensischen Sanitätern und Rettungskräften, die am 23. März erschossen und verscharrt wurden und wo es auch erst Bilder gab. Und man die Frage im Raum stand, stimmt das eigentlich? Und sich dann herausgestellt hat, ja, es war ein Kriegsverbrechen. Aber das hat sich auch wirklich nur so beschrieben und angedeutet. Und dann ging es erst relativ lange darum, wie sehr wir dabei sind, Wörter zu vermeiden, Dinge nicht zu benennen, sondern eben drumherum zu reden, beziehungsweise auch immer Gefahr zu laufen, dass wir eben unsere Stellen verlieren, dass wir ausgeladen werden von Veranstaltungen und so weiter. Und darum kreiste sie sehr stark. Und das seien eben auch Wörter zum Teil, die sogar von internationalen Organisationen verabschiedet worden seien. Und vielleicht hören wir da einmal kurz eine Passage aus ihrer Rede.
Some allow me to stand here before you as a black woman with a historical context. Some allow you to see yourself in me.
Ja, manche von diesen Wörtern sorgen dafür, dass ich hier als schwarze Frau mit historischem Kontext vor ihnen stehe. Manche sorgen dafür, dass sie sich in mir wiedererkennen. Manche dieser Wörter erschweren es ihnen, meine Gegenwart und mein Menschsein in ihrer Vorstellung und ihre Realität gleichzeitig aufzunehmen. Es sind Wörter, die ich durchaus schon verwendet habe, aber nie selbstverständlich fand. Nicht zu vergleichen mit elementaren Wörtern wie Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, geschlossen und offen, hier und jetzt. Und doch sind auch die totgeschwiegenen Wörter elementar. Also auf dieser Ebene hat sie sich relativ lange bewegt und dann switchte das Ganze. Da wurde sie doch sehr konkret und hat also auch Wörter benannt, die sie eigentlich nicht sagen darf, die irgendwann auch mal in dieser Aufzählung in der New York Times standen. Also Wörter, die in den USA auf dem Index quasi stehen, ne? Wie Gender und Transgender und Antirassismus und wissen wir auch inzwischen aus vielen Berichten, die wir in den letzten Monaten gehört haben. Also da ging sie sehr konkret auch, also ja, auch schon immer wieder in Andeutung, aber ging schon sehr stark um die Situation. Und dann kam sie natürlich auch ganz intensiv auf das Thema Rassismus und ihre eigene Rassismuserfahrung, zitierte Audre Lorde, Bell Hooks, Teju Cole, Frantz Fanon und also die eigentlich üblichen Verdächtigen. Es hat eigentlich nur noch James Baldwin gefehlt. Die umkreisten halt immer wieder genau dieses Thema. Einmal das von den Bildern, von dem Schweigen, von dem Finden der Wörter. Dann trug sie auch ein Gedicht vor, das heißt Wetter. Und das ist im Prinzip so ein Zwischending zwischen Gedicht und Essay. Und da geht es tatsächlich um George Floyd. Und da gibt es ganz zentral diesen Ausruf von ihm, I can't breathe. Und sie hat auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass das im Prinzip das entscheidende Wort, nicht so sehr Black Lives Matters hätte man eigentlich als das Motto wählen sollen, sondern wirklich dieses I can't breathe. Das spielte für sie eine große Rolle. Und dann hat sie sozusagen am Ende den Bogen geschlagen zur Dichtung und wie sie das in der Dichtung doch zum Ausdruck bringen könnte. Also insofern, diese ganze Rede war schon zumindest im Mittelteil extrem politisch und man hat so ein bisschen sich gefragt, wo bleibt hier eigentlich die Poesie? Aber dazu kam sie dann am Ende auch nochmal.
Was haben Sie vom heutigen Abend mitgenommen?
Ich habe mitgenommen, dass es wirklich schwierig ist, diese Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich Dichtung? Was kann Dichtung? Was können Wörter bewirken? Also sie hat das zum Teil wirklich sehr eindrucksvoll vorgetragen, aber schwirft dann halt schon auch immer wieder ab in so eine gewisse Form von Aktivismus und auch vielleicht auch fast, was dann ja schon fast ein bisschen journalistisch rüberkommt. Also ich habe mir auf jeden Fall diese Frage hinterher gestellt. Das ist doch sehr sehr komplex ist, diese Verbindung zwischen Poetik, Poesie und Politik und trotzdem auch so stark und ausdrucksvoll. Also es ist einfach, und dazu würde ich ganz am Schluss noch einen kleinen Satz von ihr hören wollen.
Let our work as writers meet the images we are navigating as we exist in
Lassen Sie uns zum Schreiben zu den Bildern kommen, mit denen wir in unseren Beziehungen zu anderen umgehen.
Stefanie von Oppen über die Eröffnung des Berliner Poesiefestivals mit der Rede der US-Amerikanerin Claudia Rankine. Das Festival dauert bis zum 15. Juni. Ägypten, Indien, Sudan, Tunesien, Neuseeland, das sind nur einige Arbeitsstationen des Fotografen André Lützen. Seit 30 Jahren reist er durch die Welt, kehrt in seiner aktuellen Ausstellung, aber in seiner Heimat zurück. Annette Schneider über die originelle Idee, Fotos der 6.451 Hauptstraßen in Deutschland zu machen. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Fotoprojekt, wie Sie sich vorstellen können, das jetzt erstmals im Altonaer Museum in Lützens Geburtsstadt Hamburg zu sehen ist.
Ein Schild mit der Beschriftung Hauptstraße zeigt auf eine hohe Mauer. Andere werden überwuchert von Stadtgrün, stehen an schmalen Straßen, die durch Wiesen und Felder führen, oder hängen so unscheinbar an Hauswänden, dass man sie kaum entziffern kann. Schon die ersten Aufnahmen unterlaufen so ziemlich alles, was man mit einer Hauptstraße verbindet, weshalb vieles von dem, was André Lützen in brandenburgischen Kleinstädten, pfälzischen Dörfern oder rheinländischen Ortschaften an Hauptstraßen entdeckte, ziemlich absurd wirkt.
Ich kann nicht sagen, dass die Hauptstraße wirklich der zentrale Ort gesellschaftlichen Lebens in größeren oder kleineren Orten ist. Viele der Hauptstraßen, die ich besucht habe, liegen zum Beispiel gar nicht mehr im Zentrum des Ortes. Also der Begriff Hauptstraße, dass dort eigentlich die wichtigste Straße dieser Siedlung sein soll, ist in vielen Stellen einfach hinfällig.
61 Farbfotografien wählte Lützen für die Ausstellung aus. Die meisten messen 50 mal 60 Zentimeter und sind direkt an die Wand gepinnt. Lützen, der für seine umfangreichen Projekte in aller Welt arbeitet und oft Menschen in extremen Lebensbedingungen zeigt, komponiert sehr genau, nutzt mal Anschnitte, die einen ins Bild hineinziehen, mal Totalen, um das Umfeld zu zeigen.
Das, was eigentlich meine ganzen Arbeiten zusammenhält, ist natürlich dieser Lebensraum. So, wie gestaltet sich oder wie gestalten wir auf dieser Erde und in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Menschen, wie gestalten sie sich dort eigentlich diesen Lebensraum? Und darin gibt es Unterscheidungen, aber es gibt natürlich auch ganz viele Parallelen.
Jetzt dient dem Fotografen die Hauptstraße als Aufhänger, um in kulissenartig anmutenden Szenerien zu zeigen, wie es jenseits der Metropolen in deutschen Landen aussieht. Man sieht menschenleere Straßen mit Jalousien, verrammelte Häuser und Wohnungen, leerstehende Läden, einen Kiosk namens Traumimbiss, ein einsames Denkmal zur Befreiung vom Faschismus. Das wirkt wie ein Land im Stillstand, noch immer gelähmt vom Strukturwandel der 80er Jahre und der rücksichtslosen Wiedervereinigung der 90er.
Es sind einfach ganz viele von diesen Zeichen, die ich da gesammelt habe und dann überlegt habe, was macht dieses öffentliche Leben eigentlich aus und was finde ich eigentlich, passt auf jeder zweiten, dritten Straße. Diese ganzen kleinen Alltäglichkeiten und diese ganzen kleinen Informationen, die eigentlich unseren Lebensraum ausmachen, die Form, in der wir uns täglich bewegen, das ist eigentlich das, was mich interessiert hat.
Wie ein Ethnologe sammelt der 62-jährige Fotograf. Straßenzüge, die Fußgängern kaum Platz lassen, öde Spielhallenarchitektur, Einfamilienhäuser, die hinter exakt geschnittenen Hecken verschwinden, lieblos vor Bäckerfilialen aufgestellte Tische und Stühle. Mehrfach tauchen am Straßenrand geparkte Wohnwagen auf, einst Statussymbol und Inbegriff für Mobilität, scheinen sie nun vor sich hin zu rosten. Durch die Wiederholung dieser Motive verdichtet Lützen das Gezeigte zu einem tristen Gesellschaftsbild zerplatzter Wohlstandsträume, privater Abschottung, bemühter Besitzstandswahrung. Bewegung, Leben, etwas wie Öffentlichkeit oder Gemeinschaft kommen nicht vor. Menschen tauchen zweimal auf.
Die sind mir auch kaum begegnet auf der Hauptstraße. Ich fand es sehr verschlossen. Es sind mir Menschen mit ihrem Hund begegnet, den sie ausgeführt haben. Es sind mir Menschen begegnet, die zum Einkaufen gegangen sind, vom Einkaufen gekommen sind, die eingeparkt haben. Bin ich in dem Sinne keinem gesellschaftlichen Leben begegnet, das wirklich eine Straße belebt, das auf der Straße stattfindet. Das ist eigentlich nicht Teil unserer Kultur.
André Lützen schreibt diese Sichtweise noch zusätzlich fest. In einem kleinen zweiten Ausstellungsteil hängen Bilder aus gefundenem Super-8-Filmmaterial. Sie zeigen private Alltagsszenen, wie sie hinter den Mauern der Hauptstraßen stattfinden könnten, Geburtstage, Hochzeitsfeiern, Weihnachtsfeiern. Damit wird plötzlich ein heiles Ganzes suggeriert, das nicht nur formal betulich wirkt, sondern in einer Zeit sozialer Widersprüche und einer aus den Fugen geratenen Welt auch irritiert. So skurril und treffend jede einzelne Straßenszene sein mag, als gesellschaftliches Gesamtbild wirken die Szenen nun plötzlich befremdlich harmlos und glatt. Kein Müll, kein Vandalismus, keine rassistischen Sprüche auf Hauswänden, keine Graffitis, keine Risse, kein Widerstand, als gäbe es all das nicht.
Hauptstraße Deutschland, Fotografien von André Lützen von morgen bis zum 13. Oktober im Altonaer Museum in Hamburg. Weiter geht's mit Gilles Chevalier.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor wenigen Tagen haben mehr als 300 Kulturschaffende in der Slowakei über die Lage des Kultursektors beraten. Zum Abschluss der Konferenz Open Culture wurde die sogenannte Bratislava-Erklärung gebilligt. Darin fordern unter anderem die Wiener Festwochen, die Europäische Theatervereinigung ETC und die Europäische Allianz der Akademien eine europäische Verordnung zur Kunstfreiheit. Damit soll den EU-Institutionen ein rechtliches Instrument an die Hand gegeben werden, um sich gegen den Einfluss populistischer und nationalistischer Regierungen im Kunst- und Kultursektor zu stellen. Die slowakische Regierung zum Beispiel ersetzt seit ihrem Amtsantritt erfahrenes Führungspersonal an Einrichtungen wie dem Nationaltheater oder dem Nationalmuseum durch Gefolgsleute. Urmel, Jim Knopf und die anderen Figuren der Augsburger Puppenkiste bekommen keine höheren Fördergelder. Das hat das Verwaltungsgericht Augsburg entschieden. Geklagt hatte Theaterleiter Klaus Marschall. Er hatte für die Jahre 2022 und 2023 mehr Geld bei der Regierung von Schwaben beantragt, als er für das Marionettentheater bekommen hatte. Zur Begründung hieß es von der Bezirksregierung, dass der Haushaltsplan detaillierter hätte ausfallen müssen. Das Gericht erklärte nun, es könne nur beurteilen, ob die Förderung willkürlich unterblieben sei, und das sei nicht der Fall. Marschall hatte bereits vor dem Urteil die Zukunft der Augsburger Puppenkiste in Frage gestellt. Für das kommende Jahr kündigte er zumindest Preissteigerungen an und befürchtet, die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern wird wohl nicht mehr kommen können. Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist eine der höchstdotierten Ehrungen in dem Bereich und besteht aus insgesamt drei Auszeichnungen. Allein 30.000 Euro sind mit dem Jakob-Grimm-Preis verbunden, der für besondere Verdienste um die deutsche Sprache verliehen wird. Diesmal ehrt die Eberhard-Schöck-Stiftung damit den Autor, Comedian und Schauspieler H.P. Kerkeling. Er sei ein großer Sprachartist, der einen äußerst kreativen, sensiblen und variationsreichen Umgang mit der Sprache pflege. Kerkeling schuf für seine Sketche Kunstfiguren wie Horst Schlemmer. Er lieh seine Stimme Kinofiguren wie dem Schneemann Olaf aus den Eiskönigin-Filmen und war zuletzt erfolgreich mit autobiografischen Büchern wie »Ich bin dann mal weg« oder »Der Junge muss an die Luft«. Frankreich hat einen seiner berühmtesten Historiker verloren. Pierre Nora starb bereits gestern im Alter von 93 Jahren. Nora befasste sich mit der Frage, was die kollektive Identität der Französinnen und Franzosen prägt. Er entwickelte das Konzept der Lieu de mémoire, also der Erinnerungsorte. Dabei bezog er auch Symbole wie die Farben der französischen Flagge, bestimmte Feste oder die Tour de France mit ein. Dazu gab er ein siebenbändiges Monumentalwerk heraus und leitete damit eine Wende bei der Bedeutung des Denkmalbegriffs, weg von rein musealen und baulichen Kunstschätzen ein. Außerdem leitete er über Jahrzehnte hinweg das Sachbuchprogramm beim renommierten Verlag Gallimard und gründete die Zeitschrift Le Débat. Diese wurde rasch zu einem der bedeutendsten intellektuellen Blätter Frankreichs.
Fazit:
Kulturarbeit steht auch in Deutschland unter Druck. Sie wird von rechts politisch torpediert, Veranstaltungen werden gestört und Kulturschaffende bedroht. Wie muss darauf reagiert werden? Thema heute in Olbernau, das zur Kulturhauptstadtregion Chemnitz gehört. Verbände und Vereine darstellender Künstler aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen hatten unter dem Titel »Vielfältiger Osten« eingeladen. Nach der Konferenz habe ich mit Anne-Kathrin Lessel gesprochen. Sie ist Vorstand des Landesverbands der Freien Theater in Sachsen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
War Wut oder Hilflosigkeit Katalysator für diese Konferenz?
Es ist keine Wut, es ist eher, dass wir uns wappnen wollen für Sachen, die vielleicht in ein paar Jahren uns drohen bevorzustehen und gemeinsam zusammenstehen und auch gemeinsam laut zu sein und nicht die Lautstärke und Diskurse anderen überlassen, sondern da sich selber ermächtigen und sich selber zusammen in der Gemeinschaft zu stärken.
Das klingt jetzt sehr abstrakt, weil wenn Sie die anderen sagen, dann wissen Sie eigentlich sehr genau, wen Sie meinen, ohne es zu sagen. Eine der Fragestellungen dieser Konferenz heute war, wie können Kunstorte offen und zugänglich bleiben? Und ich habe gedacht, was muss passiert sein, dass man sich diese Frage inzwischen stellen muss?
Na, es ist schon so, dass auch in Orten in Sachsen künstlerische Projekte abgesagt werden. Es gab halt auch den Vorfall im Theater Plauen-Zwickau, wo eine künstlerische Gruppe, ein queeres feministisches Kollektiv dort Anfeindung hatte, einfach weil sie für junge queere Menschen ein Stück gemacht haben. Und da gab es schon aus der Stadt und aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen dort lautstarke Proteste, dass das nicht stattfinden soll und dass auch das übergriffig an den sozialen Medien verhandelt wurde, sodass die Gruppe dann aus verschiedenen anderen Gründen auch, aber nicht dort diese Veranstaltung und das Stück zeigen konnte.
In den kommenden Monaten, wenn ich richtig informiert bin, soll es Schulungen im Umgang mit Bedrohung geben. Was ist denn da konkret geplant?
Wir haben uns in unserer Konferenz damit beschäftigt, KünstlerInnen, aber auch Kulturschaffenden und auch Veranstaltungsorten Werkzeuge an die Hand zu geben. Wie kann man auch im Umgang mit rechts und mit rechten politischen Kräften Argumentationen schärfen? Und wie können wir uns auch schulen, selber dort in Gesprächen, in Diskussionen auch sicher zu sein und unsere Werte auch zu verteidigen und uns nicht vereinnahmen zu lassen von antidemokratischen Kräften? Und das war ein Teil dieses gesamten Projektes, in geschützten Räumen so eine Art Coaching-Formate zu machen. Und das ist heute nochmal in einem öffentlichen Format mit mehreren und weiteren Kulturakteuren gemeinsam ausgetauscht worden und auch nochmal erweitert worden. Was gibt es für Perspektiven oder auch wie düster sieht die Zukunft aus?
Also heißt das, Sie suchen noch den Dialog unter vier Augen oder schalten Sie inzwischen auch Juristen ein, um die Kulturschaffenden inhaltlich auf den Punkt zu bringen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir hatten heute auch Vorträge von Juristen, von Professoren, die auch nochmal zum Thema Neutralitätsgebot von Kulturinstitutionen. Das wird ja gerade vielen NGOs vorgeworfen, die öffentliche, staatliche Gelder bekommen, dass sie das Neutralitätsgebot haben und eigentlich bestimmte künstlerische und kulturelle Angebote, die dort stattfinden, eigentlich nicht mehr stattfinden dürfen. Und das war heute sehr interessant, wo auch nochmal gesagt wurde, wir haben in Deutschland das hohe Gut der Kunstfreiheit und davon müssen wir auch Gebrauch machen. Das heißt natürlich nicht, dass dort alles damit argumentiert ist, aber dass wir einfach auch uns darauf berufen können und dass das auch juristisch begleitet ist. Das war einfach nochmal ganz interessante Impulse, die wir heute gekriegt haben, also um uns da auch selbst stärken zu können und gleichzeitig auch nochmal von anderen Stellen, die jetzt nicht aus unserem eigenen Kunstdiskurs sind, dem man ja oft auch vorwirft, das ist so ein Elitendiskurs, auch nochmal andere Handlungsmomente zu bekommen.
Wir sprechen jetzt über diese Konferenz, an der drei Bundesländer teilgenommen haben, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Weil Sie es gerade angesprochen haben, fühlen Sie sich denn von den demokratischen Parteien genügend unterstützt?
Das ist so ein bisschen die Frage, in welchem Kontext man demokratische Parteien definiert werden. Es gab auch in Leipzig schon von demokratischen Parteien, die auch im Stadtrat sind, die Anfragen, ob nicht bestimmte soziokulturelle Orte man die Förderung überdenken
sollte. Na klar,
sollte.
Und Friedrich Merz hat
die 500, die über
die
500
Fragen
an kleinen Anfragen.
Genau.
Also man merkt schon auch, dass aus dem demokratischen Spektrum von verschiedenen Richtungen auch mehr Fragen kommen und auch man genauer erfahren möchte, was dort auch wirklich stattfindet und welche auch wahrscheinlich kritischen politischen Diskursräume da aufgemacht werden. Und heute haben wir auch nochmal auf der Konferenz sehr schön von Experten, die gar nicht aus der Kunst und Kultur kommen, dass aber Kunst immer auch politisch ist und das Urform von Kunst machen nicht neutral ist, sondern auch immer irgendwie eine Art politisch, nicht parteipolitisch, aber gesellschaftspolitisch und damit ja auch anregt, Sachen anders und neu zu denken.
Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es ging auch um die Stärkung der Ermächtigung. Wie viel Rückgrat, also wie viel Mut und Kraft und Energie sind aus Ihrer eigenen Erfahrung und des heutigen Tages nötig, um Kulturarbeit zu machen, die Rechten und Rechtsextremisten nicht gefällt, aber die Demokratie stärkt?
Ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir diese Arbeit machen, denn wir stehen gerade, so habe ich das Gefühl, auch an so einem Scheidepunkt, wohin sich auch unsere Gesellschaft entwickelt. Und wenn nicht auch wir als Kulturschaffende, die ja auch irgendwie Gesellschaft vielleicht anders denken können und auch nochmal kritisch betrachten können, wenn nicht wir laut sind und uns dagegen stellen, wer kann das sonst irgendwie auch tun? Unser Ziel ist auch mit der Veranstaltung heute und mit dem gesamten Projekt auch so eine Handreichung zu machen, wo man auch bestimmte Handlungsvorschläge, wie man halt im Umgang Umgang argumentieren gegen rechts, wenn man angefeindet wird, auch bekommen kann, dass auch die, die vielleicht heute nicht an dieser Konferenz teilnehmen konnten, einfach auch im Nachgang nochmal nachlesen können, was gibt es da für Vorschläge, um gemeinsam da auch nicht in so einem Vakuum sich reinzubegeben, sondern wirklich weiter den Faden der Diskussion auch zu führen und führen zu können.
Hilft dieses Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr, den vielfältigen Osten sichtbarer zu machen, so wie es der Titel dieser Konferenz ist, oder sind das zwei Paar Schuhe?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch in Chemnitz und auch vor allem im Umland, wir sind ja hier im Erzgebirge, auch nochmal mit Diskussionen hinkommen oder auch da sind, die vielleicht sonst immer nur in den urbanen Zentren stattfinden. Und ich finde das auch wichtig, dass Menschen und auch Kulturschaffende, die vielleicht sonst eher im urbanen Kontext arbeiten, auch nochmal an andere Orte, wie jetzt in Olbernau hier kommen und dass man auch einfach gemeinsam nochmal anders auch mit den Menschen in Austausch kommt. Wir hatten hier auch ein Format des Meckerchors, der hat gestern schon hier in der Stadt Stimmen gesammelt, warum man meckern könnte und was einem vielleicht nicht gefällt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir halt auch von der Kulturblase, die es an bestimmten Stellen ja auch ist, wieder auch mehr den Zugang und die Begegnung mit den Menschen suchen. Und da hilft natürlich die Kulturhauptstadt schon auch, weil sie auch eben das Licht auf eine Region wirft, nicht nur auf Chemnitz, sondern auch auf eine Region, die auch sehr viele Wandlungsprozesse auch hat und da auch ein sehr wichtiges kulturelles Erbe mit drin ist. Und das auch nochmal anders sichtbar zu machen und auch die Kolleginnen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt da auch einzuladen, da nochmal hinzuschauen und gemeinsam auch neue Sachen zu entdecken und mit anderen Menschen in den Austausch zu kommen, das war für uns auch wesentlich zu sagen, wir gehen nicht nach Chemnitz, sondern wir gehen wirklich in die Region. Und deshalb war es für uns wichtig, nicht nur immer über die ländliche Region zu sprechen, sondern auch dort zu sein und mit den Akteurinnen vor Ort zusammen so eine Veranstaltung zu kreieren.
Sagt Anne-Kathrin Lessel im Vorstand des Landesverbands der Freien Theater in Sachsen über die heutige Konferenz Vielfältiger Osten im sächsischen Olbernau. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ich danke Ihnen.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Donald Trump geht im übertragenen Sinn natürlich vielen an den Kragen, auch den US-amerikanischen Medien. Ins Weiße Haus dürfen nicht mehr alle und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen will er die Gelder entziehen. Und wie steht es mit den Lokalradios? Art Peltner fasst die Situation zusammen, in deren Mittelpunkt die nicht kommerzielle Corporation for Public Broadcasting steht.
Tim Iskild ist Vorsitzender der Public Media Company, einer Beraterfirma für öffentliche Sender. Für ihn ist das Aus der staatlichen Unterstützung für CPB ein Angriff auf die unabhängige Medienlandschaft in den USA.
NPR, PBS, the Corporation for Public Broadcasting.
NPR, PBS und die Corporation for Public Broadcasting sind einfache Ziele, denn sie bekommen öffentliche Gelder. Ungefähr 600 Millionen Dollar gehen an die CPB, die dann vor allem an lokale Fernseh- und Radiostationen in deren Verbund im ganzen Land gehen. Die Zerstörung des unabhängigen und öffentlichen Mediensystems ist aber Teil einer größeren Strategie dieser Administration.
Die weitreichenden Konsequenzen würden aber nicht einmal von der Trump-Administration wirklich verstanden. Das meint Rima Dial. Sie ist Vorsitzende der National Federation of Community Broadcasters, einer Vereinigung von Community-Radios in den USA. Es gehe bei der Finanzierung der CPP nicht nur um NPR-Sender.
What people tend to forget.
Was die Leute dabei vergessen, ist, dass diese 246 NPR-Stationen durch Relay- oder Umlenksender etwas über 1000 nicht kommerzielle Sender unterhalten. Dazu kommen noch mehr als 3000 weitere unabhängige öffentliche Stationen, die nicht zu NPR gehören. Viele verstehen einfach nicht, dass die lokale Radiostation vor Ort gemeinnützig ist, aber auch durch die CPB unterstützt wird. Ich glaube nicht, dass die derzeitige Regierung in Washington oder Doge wirklich begreifen, dass ihre Pläne gegen die CPB das gesamte Netzwerk von Notfallwarnungen im Hörfunk schwächen wird.
Einer dieser Community-Sender ist KWMR in Point Reyes Station, etwa eine Autostunde nordwestlich von San Francisco. Mehr als ein Viertel des Budgets für KWMR kommt von der Corporation for Public Broadcasting und das, obwohl KWMR nicht im Verbund von National Public Radio, kurz NPR, ist. Mit den Geldern werden ein paar Angestelltengehälter, aber vor allem die Sendetechnik und die Stromrechnungen finanziert. Amanda Eichstädt ist die Managerin von KWMR, bei dem mehr als 100 Ehrenamtliche tätig sind. Die Teilfinanzierung des Senders ist von Seiten der CPP an Auflagen geknüpft.
They want you to serve your community.
Die CPB verlangt, dass man in der Kommune verwurzelt ist. Sie möchten nicht nur die Finanzen sehen, sondern auch, ob wir mit Schulen und lokalen Gemeindeorganisationen zusammenarbeiten, ob Veranstaltungen organisiert werden, ob wir im Notfall senden können und werden. All das eben, was zeigt, dass wir für die Kommune eine Bereicherung sind. Man muss auch angeben, ob wir öffentliche Mitteilungen der Community bringen, sogenannte Public Service Announcements. Man muss zeigen, dass der Sender ein wichtiges Angebot für die amerikanische Bevölkerung ist.
A service to the American people.
Good morning, West Marin. This is KWMR Point Reyes Station, your sunshine station in West Marin.
Das Programm von KWMR ist eine Mischung aus Musik und Unterhaltung, aber
at the core of what we do is to be there to provide community information.
Im Mittelpunkt steht für uns die Information in unserem Sendegebiet. Wir haben keine Nachrichtenredaktion, das wäre zu teuer. Aber wir haben von den Feuern hier in der Gegend berichtet, vom Erdbeben im nahegelegenen Napa County, von den Überflutungen. Wir berichten über Straßensperren aufgrund von Baumaßnahmen oder Unfällen. Wir sind aber auch hier, um jedem eine Stimme zu geben, der gehört werden will. Zum Beispiel für eine Veranstaltung, um mehr Leute zu erreichen.
Tell about your event. Get more people to come to your thing.
Wie wichtig diese Sender sind, wurde beim letzten Großfeuer in der Region vor 5 Jahren ganz deutlich. Aus Sicherheitsgründen stellte der Energieanbieter PG&E den Strom ab.
We had a 4-day public safety power shutoff, is what it's called.
4 Tage lang hatten wir im Bezirk keinen Strom. Wer also keinen Generator daheim hatte, konnte nicht ins Internet. Aber sie konnten in ihrem Auto sitzen oder ihr batteriebetriebenes oder Handkurbelradio nutzen, um uns zu hören und Informationen zu bekommen.
Gerade in ländlichen Gegenden der USA, aber auch auf Tribal Land, den Gebieten der Native Americans, sind damit Community-Radiostationen ein wichtiger, ja lebensnotwendiger Teil der Infrastruktur und der lokalen Nachrichtenvermittlung. Die Trump-Administration und Doge wollen nun also die Gelder für die CPB streichen, ohne Rücksicht auf die Folgen, und machen Druck auf den Kongress, der dabei die letzte Entscheidung haben wird.
Der amerikanische Rundfunk in Zeiten von Donald Trump, Arndt Peltner, berichtete. Und das tut jetzt auch Hans von Trotter mit seiner wie immer sprachlich dichten Kulturpresseschau.
In der Frankfurter Rundschau begeht Wilhelm von Sternburg den 150. Geburtstag von Eduard Mörike, dem seit jeher ein zweifelhafter Ruhm als schwäbischer Biederdichter umgibt. Sternburg zitiert Heinrich Heine. Ein ausgezeichneter Dichter der schwäbischen Schule, berichtet man mir, ist Herr Mörike. Man sagt mir, er besinge nicht nur Maikäfer, sondern sogar Lerchen und Wachteln. Was gewiss sehr löblich ist, Lerchen und Wachteln sind wahrhaftig wert, dass man sie besinge, nämlich wenn sie gebraten sind. Durch Mörikes Lyrik, meint er gegen der Literaturhistoriker Ehrenfried Kluckert, ist eine Verfeinerung des lyrischen Sprechens in die deutsche Literatur gekommen. Mehr noch, sie ist modern geworden. Der Zauber seiner Sprache, setzt Wilhelm von Sternburg jetzt noch eins drauf, die Sicherheit, mit der dieser Dichter die Umbrüche seiner Zeit zu deuten wusste, macht ihn auch zu unserem Zeitgenossen. Umbrüchen, Unsicherheiten mit Sprache begegnen, wie sieht es da heute aus? Die Frage wird gleich an die Abteilung KI delegiert. Schließlich ist das die Zukunft. Steht so mit Ausrufezeichen gerade wieder in der FAZ. Allerdings berichtet da, macht El Safadi nicht ganz frei von fast schon heinischer Häme, vom Chatbot Natascha, dessen oder deren Schöpfer ein Start-up-Unternehmen, das jetzt pleite ist, nur vorgab, das Ganze sei das Werk künstlicher Intelligenz. In Wahrheit waren es hunderte Programmierer aus Indien, die alle Anfragen bearbeitet haben sollen. Das sei selbst angesichts der unter Tech-Startups verbreiteten Fake-it-till-you-make-it-Mentalität eine Meldung. Wo da die Sprache bleibt? Sorge ist berechtigt, zumal eine andere Meldung, nun wieder in der Frankfurter Rundschau, die der Vergabe des Institutionenpreises Deutsche Sprache gewidmet ist, darauf verweist, dass einer der Preisträger, die einzige klinische Forschungseinrichtung in Deutschland, die Babylaute ab der Geburt in Bezug zur Sprech- und Sprachentwicklung analysiert, herausgefunden hat, dass es kulturelle Unterschiede beim Weinen, Gurren, Jauchzen und Brabbeln von Babys gäbe. So weinten etwa französische, schwedische, japanische, kamerunische und chinesische Neugeborene mit Akzent. Zitat Ende. Die vielen Fragen, die diese knappe Meldung aufwirft, werden in der Frankfurter Rundschau weder beantwortet noch gestellt. Dafür analysiert Oliver Weber für die Süddeutsche, wie der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp unsere aktuelle Sprache analysiert, ein, Zitat Kemp, schmerzhaft unpräzises Podcast-Deutsch. Kemp identifiziert die Publikationsform Podcast als Quelle einer Sprechweise, die er Umgehungsdeutsch nennt. Eine Sprache, die verdeckt, vernebelt und verwischt, wo sie nur kann. Kemp: Früher waren die Gefühle, die man beschrieb, groß und spannten weit ihre Flügel aus. Heute dagegen komme jede Eigenschaftszuweisung von innen, aus dem Bauchgefühl, das einem selbst gehört und deswegen als echt und authentisch gelten darf. Erhellend sei, so Oliver Weber, wie der Kunsthistoriker Kemp, eine scheinbar widersprechende, tatsächlich aber korrespondierende Tendenz des öffentlichen Sprechens analysiert, nämlich die Zunahme superlativer Wohlfühl- und Wertschätzungssignale. Man stimmt nicht mehr zu, man gibt absolut recht oder ist total bei dir. Dem Rauschen des Irgendwie und Sozusagen tritt so ein Absolutismus des Genau, Total und auf jeden Fall zur Seite, der nicht weniger nach Erklärung verlangt. Da fällt das Auge noch auf die kleine Kolumne Berichtigung in der Taz-Kultur. Da richtet sich die Sprachkritik, die heimlich als Losung dieses Feuilletontags ausgegeben worden zu sein scheint, gegen sich selbst, wenn auch milde. Man könne Distinktionsgewinne realisieren und nach dem Gebrauchswert literarischer Texte fragen, habe es, etwas krittelnd, in einer Taz-Besprechung der Wiener Festwochen geheißen. Darin erkennt die Taz-Berichtigerin oder der Taz-Berichtiger einen ungewohnt materialistischen Blick auf eine Veranstaltung der Hochkultur und findet es auf eine Art erfrischend. Was bleibt? Verwirrung, sprachlich wie gedanklich. Und das Bedürfnis nach einem neuen Mörike, der mit dem Zauber seiner Sprache die Umbrüche seiner Zeit zu deuten weiß. Die Stelle gilt hiermit als ausgeschrieben.
Hans van Trotas Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.